Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, hier bei Radio Neue Hoffnung zur heutigen Sendung des Missionswerkes Mitternachtsruf. Sie hören jetzt eine Botschaft von Walter Dürr, doch vorher hören Sie die Schriftlesung und singen die Zionsänger ein Lied. Die Mitarbeiter des Missionswerkes Mitternachtsruf wünschen Ihnen viel Freude und gottesreichen Segen beim Zuhören dieser Botschaft.
Zu dem heutigen Predigtthema, die anonyme Hilfe, möchte ich lesen aus dem Wort Gottes und ich bitte Sie dazu aufzustehen. Ich lese aus Matthäus Kapitel 7, die Verse 7 bis 11. Bittet und es wird euch gegeben werden. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet werden. Denn jeder Bittende empfängt. Und der Suchende findet, und dem Anklopfenden wird geöffnet werden. Oder welcher Mensch ist unter euch, der, wenn sein Sohn ihn um ein Brot bittet, ihm einen Stein geben wird? Und wenn er um einen Fisch bittet, wird er ihm eine Schlange geben? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater, der in den Himmeln ist, Gutes geben denen, die ihn bitten.
Einen ganz herzlichen guten Morgen. Ich freue mich, mit euch Gemeinschaft haben zu dürfen unter dem Worte Gottes. Die anonyme Hilfe, Anhand einer wahren Begebenheit möchte ich erklären, was ich damit jetzt so meine. Unserem lieben Bruder habe ich am Samstag gesagt, es geht ums Gebet. Und so ist es auch, aber es geht nicht nur ums Gebet, es werden auch andere Aspekte da sein. Der gesegnete amerikanische Evangelist Moody, er reiste einmal nach England, um den bekannten Prediger Charles Spurgeon zu hören und um den ungewöhnlichen Glaubenshelden Georg Müller kennenzulernen. Als er in London ankam, bat man ihn, in einer Kirche zu predigen. Widerwillig nahm er diese Einladung an, denn er war ja gekommen, um zu hören. Am Sonntagmorgen predigte er dann. In dem Büchlein, das ich gelesen habe, steht mit wenig Vollmacht. Aber am Abend folgten circa 500 Menschen der Einladung, Jesus Christus anzunehmen. Es kam zu einer Erweckung und auch Moody selbst wurde ergriffen, mit Macht in einen Dienst für den Herrn hineingeführt, der die Welt in Atem hielt. Die Welt hält auch in diesen Tagen den Atem an. Durch schreckliche Ereignisse, aber hier gewirkt durch den Geist Gottes. Da sollten wir mehr dafür eintreten, dass dies geschieht. Als Moody seinem späteren Nachfolger Torrey davon berichtete, was dort in dieser Kirche sich ereignete, da sagte dieser zu ihm, Moody, es muss jemand dafür gebetet haben. Ach so, antwortete Moody, habe ich dir das nicht erzählt? Darauf kommt es ja gerade an. In dieser Kirche waren zwei Schwestern, von denen die eine bettlägerig ist. Die andere hörte mich am Sonntagvormittag sprechen. Sie ging heim und sagte dann zu ihrer Schwester, was glaubst du, wer heute Morgen hier bei uns gepredigt hat? Der Evangelist Moody aus Chicago. Kaum hatte die Schwester diese Worte als ausgesprochen, da wurde ihre bettlägerige Schwester totenblass und sagte, wie, Evangelist Moody, von dem habe ich schon gelesen und ich habe darum gebetet, dass er nach England kommt und dass er in unsere Kirche einmal predigen wird. Hätte ich geahnt, sagte diese bettlägerige Frau, dass er heute Morgen sprechen würde, dann hätte ich gar nicht gefrühstückt. Dann hätte ich den ganzen Vormittag mit Fasten und Beten zugebracht. Nun, Schwester, geh hinaus und verschließ die Tür. Lass keinen Besucher zu mir herein. Lass mir kein Mittagessen schicken. Ich will den ganzen Nachmittag und den ganzen Abend mit Fasten und Beten zubringen. Und das hat sie auch getan, sagt Moody. Und Gott hat sie erhört. Morgens wenig Bewegung, am Abend ein Durchbruch, ein geistlicher Durchbruch durch ich möchte das jetzt sagen, durch eine anonyme Hilfe. Die allerwenigsten haben an eine bettlägerige, fürbittende Frau gedacht, die das Essen zurückwies und die gebetet und gefastet hat an diesem Tag. Ihre große Sorge galt nicht ihrer Krankheit. Sie hätte ja auch sagen können, ich bin bettlägerig, schick mir doch diesen Bruder an mein Bett, dass er mit mir betet. Vielleicht ist das später noch geschehen, kann ja sein. Aber es war nicht das Wichtigste. Für sie stand das Seelenheil der Menschen, das hat sie bewegt. Das war vor ihrem inneren Herzensauge. Und so ließ sie sich gebrauchen. Sie erkannte, dass ihre Bettlägerigkeit auch einen großen Segen beinhalten kann. Sie hat sich dem Gebet verschrieben. Sie hat Gottes Wege verstanden mit sich selber. Mit dem, wie der Herr sie geführt hat. Sie hat die Schule Gottes angenommen. Und sie hat da viel gelernt. Viele Menschen wollen um jeden Preis gesund werden. Hier sehen wir etwas ganz anderes. Über das Leben dieser bettlägerigen Schwester können wir das Wort aus Psalm 84, 6 folgende schreiben. Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten und von Herzen dir nachwandeln. Wenn sie durchs Dürretal ziehen, wird es ihnen zum Quellgrund und Frühregen hüllt es in Segen. Die Scofield-Bibel sagt über diesen Vers 7, wenn sie durchs dürre Tal ziehen, die durch das Jammertal gehen und machen daselbst Brunnen. Die revidierte Elberfelder, sie gehen durch das Tränental und machen es zu einem Quellort. Eine alte Bibel, Zürcher Bibel aus dem 17. Jahrhundert, da habe ich auch nachgeschlagen, da heißt es, die durch das Jammertal gehen, machen dasselbige zum Brunnen. Ein gewaltiges Wort. Sie gehen von einer Kraft zur anderen und schauen den wahren Gott in Zion. Das ist die Macht der Stille, das Angesicht Gottes suchen. Sie schauen den wahren Gott in Zion. Sie haben eine Begegnung mit ihm. Der wahre Gott hat sich Israel offenbart. Er hat sich nicht irgendwo anders offenbart, weder in Mekka, Medina oder an irgendeinem anderen Ort in dieser Welt. Vor seiner Heiligkeit am Berge Sinai flohen die Israeliten. 2. Mose 20, 18 und folgend. Und alles Volk sah den Donner und Blitz, den Ton der Posaune und den Berg rauchen. Da sie aber solches sahen, flohen sie und traten von Ferne und sprachen zu Mose, rede du mit uns, wir wollen gehorchen. Und lass Gott nicht mit uns reden, wir möchten sonst sterben. Mose aber sprach zum Volk, fürchtet euch nicht, denn Gott ist gekommen, dass er euch versuchte und dass seine Furcht euch vor Augen wäre, dass ihr nicht sündigt. Ich hoffe, dass wir auch heute Morgen verstehen, warum Gott sich besonders durch die 66 Bücher der Bibel offenbart und redet, geschrieben durch heilige Männer Gottes niedergeschrieben, getrieben vom Heiligen Geist. Denn von Angesicht können wir mit ihm nicht reden. Wir würden zusammenbrechen. Wir sind 2. Mose 20 heißt, keiner nahe sich dem Berge. Ich werde sie sonst zerschmettern. Lediglich Mose und Aaron durften in die Gegenwart des Herrn treten. Es heißt nicht umsonst, darum wohnt der Selige und Alleingewaltige, der König aller Könige und der Herr aller Herren, der allein Unsterblichkeit hat in einem Licht, zu dem niemand kommen kann, den kein Mensch gesehen hat noch sehen kann. Wir müssten sterben. Sind wir froh, dass er sich uns so offenbart? Durch die Bibel, durch sein Wort. Aber wir wissen, er hat sich offenbart im Sohn. Er hat Fleisch und Blut angenommen und hat sich dort in Israel offenbart. Auf diese Weise kann er uns begegnen. Nikodemus, ein Pharisäer, sagte zu ihm, Meister, wir wissen, dass du bist ein Lehrer von Gott gekommen, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Jesus Christus, der beste Lehrer, den es je gegeben hat, den es gibt und den es immer geben wird. Ihm dürfen wir folgen. Wir haben den besten Lehrer. Was sagt er über seine Lehre, der Herr Jesus? Johannes 7, 16 und folgende Verse. Meine Lehre ist nicht von mir, sondern von dem, der mich gesandt hat. Wenn jemand dessen Willen tun will, wird er inne werden, ob diese Lehre von Gott ist oder ob ich von mir selbst ausrede. Wer von sich selbst ausredet, der sucht seine eigene Ehre. Wer von sich selbst redet, sucht seine eigene Ehre. Luther hat einmal gesagt, nach meinem Ableben, ich rate euch, niemand nenne sich nach meinem Namen. Er wollte keine eigene Ehre. Er hat gesagt, ich bin ein Madensack. Versteht ihr, was damit gemeint ist? Wer von sich selbst ausredet, sucht seine eigene Ehre. Wer aber die Ehre dessen sucht, der ihn gesandt hat, der ist wahrhaftig und keine Ungerechtigkeit in ihm. Da war kein Platz für etwas Eigenes. Er hat nur auf den Vater hingewiesen, ganz allein. Da war keine eigene Ehre, die er gesucht hat. In ihm war keine Ungerechtigkeit. Warum hat man ihn getötet? Wir haben es schon oft gehört. Warum hat man ihn getötet? Jesus Christus. Wir wissen, dahinter steckt die Macht der Sünde. Wir haben es nötig, Buße zu tun. Denn die Macht der Sünde, was hat sie doch alles fertiggebracht? Juden und Heiden haben sich zu seiner Hinrichtung vereinigt. Die waren sich eins. Sie haben ihn blutgepeitscht nach Golgatha geführt, ans Kreuz genagelt. Was hat er denn Übles getan, auch heute? Warum folgen ihm so wenige nach? Was hat er denn Übles getan, dass man ihn so grausam hingerichtet hat und bis auf den letzten Moment mit Hohn und Spott überstülpt hat? Was hat er ihnen getan? Was hat er überhaupt getan? Blinde sehend gemacht, Lahme gehend, Taube hörend, Stumme redend, Aussätzige gereinigt, Hungrigen das Brot gebrochen, Witwen die Tränen getröstet, geängsteten Sündern vergeben, Besessene befreit, wie diesen Gerasener, der sich geschlagen hat, der wild war, der nachher da saß wie ein vernünftiger Mensch. Zerrissenen Herzen hat er Frieden gebracht, Tote hat er auferweckt, selbst am Kreuz nur Worte der Liebe, des Trostes, der Orientierung, des Friedens. Seiner Mutter hat er Wegweisung gegeben, hat sie in die Hände des Johannes befohlen, seinem Lieblingsjünger, dem reuigen Schächer, den hat er mitgenommen ins Paradies. Was hat er denn Böses getan? Für seine verblendeten Feinde betete er: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und ich glaube hier, das ist auch so ein anonymes Gebet. Für uns nicht, die wir jetzt sehend sind als Christen, nicht. Aber dieses anonyme Gebet, ich möchte es mal so ausdrücken, diese anonyme Hilfe steht über dem Leben jedes Menschen. Durch dieses Gebet lebt der flüchtige Mensch und bekommt eine gewisse Zeitspanne zum Leben. Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Dadurch bekommen wir eine Zeitspanne zum Leben. Wie lang, das wissen wir nicht. Das ist individuell. Gott gibt jedem die Möglichkeit, sich zu entscheiden, für ihn zu entscheiden, Buße zu tun, eine Sinnesänderung herbeizuführen. Buße, was ist Buße? Haben wir schon oft gesagt, was das ist. Ich habe ja ein Buch, ist mir in die Hand gekommen, von Fritz Binde. Er sagt unter anderem über Buße: Nur die Wahrheit der Heiligen Schrift, die uns die Gedanken Gottes offenbart und schenkt, lässt uns erkennen und ermessen, was wahre Buße ist. Es ist mehr als eine gefühlsmäßige Rührung. Es ist viel mehr als eine gelegentliche ernsthafte Reue. Es ist mehr als Trauer über die Folgen der Sünde. Es ist mehr als das Fassen guter Vorsätze. Das Fassen nach guten Vorsätzen, er sagt, das ist das Fassen nach eigener Kraft. Da müssen wir ja zu Schanden werden, wenn wir selber versuchen. Es ist geradezu der Tod wahrer Buße. Das Fassen guter Vorsätze ist der Tod wahrer Buße. Wahre Buße ist viel mehr als das Bemühen, die eigenen Sünden gut machen zu wollen. Wahre Buße hat zu tun mit Selbsterkenntnis. Jesu Gesinnung richtet die unsere. Es hat zu tun mit Selbstbeschämung. Wir müssen uns schämen. Wir merken, dass wir Unrecht getan haben. Es muss zur Selbstverwerfung führen. Da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Binde sagte so: Wirf dich zu Jesu Füßen, für dich gekreuzigt und auferweckt. Die Größe deiner Sünde nahm ja er hinweg. Und die Größe der Gnade Gottes ist ja er für dich. Gott hält inne. Er schaut den Sohn, für uns gestorben. Darum wirf dich jetzt zerschlagen, geängstigt, vernichtet vor ihm hin. Denn sieh jetzt, wo du aufhören musstest, an dich zu glauben, Jetzt bleibt dir gar nichts anderes übrig, als an ihn zu glauben. Sieh, so gebiert die wahre Buße aus sich selbst den lebendigen Glauben. Haben wir es verstanden? Wahre Buße, das ist ein Himmelsgeschenk. Das ist ein Gnadengeschenk, das der Herr schenkt. Irgendwann wird das Herz dafür reif. Durch das Lesen des Wortes, durch das Hören des Wortes, durch die Gebete anderer wirkt der Heilige Geist und macht die Herzen wach, um sich vor ihm zu beugen, um sich so zu sehen, wie wir wirklich sind. Wie haben Sie damals reagiert? Was haben wir gehört? Sie nannten den Herrn Jesus einen Samariter, der den Teufel habe. Sie zogen ihn vor das höchste geistliche und weltliche Gericht. Und dort wurde er aufs Schärfste angeklagt. Alles erwies sich als falsch und verlogen. Dann töteten sie ihn. Das war das Werk Satans und seiner Gehilfen. Wen gebraucht denn der Teufel so in dieser Welt? Wen hat er damals gebraucht? Die Selbstgerechten, die Pharisäer. Die Wankelmütigen, das Volk, heute Hosanna, morgen kreuziget ihn. Den Verräter, den Judas. Leute mit Menschenfurcht wie Pilatus. Kriegsknechte, bekannte Männer mit großer Rohheit. Alle trugen sie das ihre zum Geschehen auf Golgatha bei. Alle diese Sünden, sie kamen aus einem Herzen, dass die Finsternis mehr liebt als das Licht. Darum hassten sie das Licht und sie wollten es in ihrer Mitte nicht dulden. Dulden wir das Licht mit letzter Konsequenz in unserem Leben, wenn es unsere Sünden aufdeckt, auch in der Nachfolge Jesu? Gerade jetzt, jetzt sind wir ja sehend. Jetzt ist ja der Heilige Geist in uns. Vorher waren wir ja blind, aber jetzt sehen wir ja. Und jetzt ist alles ganz wach und hell. Dulden wir das Licht in unserer Mitte, in unserem Herzen? Jesus rief sie zur Buße, aber sie beachteten sein Wort nicht. Sie verachteten ihn und da ist die Sünde gewachsen in ihnen und sie nahm überhand. Erst hassten sie Christus im Herzen, und nachher war nichts anderes mehr übrig. Sie legten die Hände an ihn, sie wurden blind vor Hass und schlugen ihn ans Kreuz. Dieses Herz, das haben wir von Natur auch. Ich hoffe, wir haben uns so erkannt. Wir sind die Blutsverwandten von all denen, die dieses Unrecht getan haben. Dieses sündige Blut, das pocht in unseren Adern. Wir sind ja Mitschuld am Tod Jesu. Die Sünde, die hat Ungerechtigkeit in unserem Leben gezeugt. Und diese Sünde, die hält die Wahrheit auf, die den Menschen eigentlich frei macht. Matthäus, das wollen wir doch heute lesen, das passt zu unserem Tag. Was ist denn in dem menschlichen Herzen? Denn aus dem Matthäus 15, 19, denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, Falschzeugnis, Lästerung. Die Wahrheit über uns ist doch, dass wir ohne Versöhnung verloren gehen. Ohne Ausnahme. Die Wahrheit ist doch, dass wir einen Retter und einen Erlöser brauchen. Dass wir den guten Hirten brauchen, der uns führt und leitet. Dass wir einen Herrn brauchen, der uns regiert, unsere Gedanken und Sinne. Der uns auch befähigt zu einem neuen Dienst. Der uns befähigt, den schmalen Weg überhaupt gehen zu können. Das alles ja nicht zum Selbstzweck, dass man nur sagen, naja, ich bin erlöst. Diese bettlägerige Frau von heute Morgen, da war nicht Selbstzweck, da war Hingabe, da war Fürbitte, anonyme Hilfe für diesen Moody, der da gepredigt hat und viele kamen zum Glauben. Der Schreiber des Büchleins sagt, was können doch solche Menschen für einen ungeheuren Einfluss auf das Weltgeschehen nehmen? Ein paar Leute haben einen bösen Einfluss ausgeübt auf das Weltgeschehen und der Atem vieler stand still. Ausgeübt durch einige Gottlose, durch böse Mächte, erzittert in diesen Tagen die ganze Welt. Und wir als Christen, wo ist die anonyme Hilfe? Gott hat uns hier gelassen. Wir sind hier mit dem Zweck, Hilfe zu tun, in der Fürbitte. Unsere Feinde sind in erster Linie nicht Terroristen, nicht gottlose Führer, Politiker, Humanisten, Liberale, Diebe und dergleichen. Unsere Feinde sind in erster Linie, dahinter steht der Engel des Lichts. Das ist der Feind, der Engel des Lichts, der die Völker verführt. Sein Netzwerk, das funktioniert auch. Er arbeitet auf allen Ebenen. Satan und seine Dämonen und Menschen, gottlose Menschen. Das ist seine Armee. Durch Dämonen fördert er Systeme von Lehren. Es gibt viele Lehren. Es gibt nicht nur die Lehre von der Bibel, es gibt auch viele andere Lehren. Es gibt blutlose Heilslehren, die den Menschen nicht zur Erlösung hinführen. Die Grundlage dieser Lehren haben immer Werke zum Ziel. Du musst Werke tun. Du musst dies und das tun. Ein weiteres, durch diese Dämonen, die versuchen, Leiber und Seelen zu zerstören, wie wir das zu Genüge sehen können in dieser Welt. Weiter versuchen sie, ganze Nationen zu verführen. In der Offenbarung heißt es, Kapitel 16, 13, und ich sah aus dem Rachen des Drachen, also Satan, und aus dem Rachen des Tieres, dem Antichrist, und aus dem Munde des falschen Propheten, drei unreine Geister kommen, gleich Fröschen. Es sind Geister von Teufeln, die tun Zeichen und gehen aus zu den Königen der ganzen Welt, sie zu versammeln zum Kampf am großen Tag Gottes des Allmächtigen. Damit ist Harmageddon gemeint. Also diese Mächte, die sind am Wirken, darum geht es. Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sagt Paulus, sondern mit Fürsten und Gewaltigen. Mit dem Fürst, der in der Luft herrscht, mit dem Satan, mit den abgefallenen Engeln. Die schrecklichen Terrorakte in den Vereinigten Staaten, die auch bestraft werden, sie zeigen uns, in was für eine schlimme Epoche wir hineingetreten sind. Das ist der Welt auch klar. Wir wissen schon länger, dass wir in dieser Zeit uns befinden. Die Bibel redet davon, der Herr Jesus redet davon. In Matthäus 24, wie klar und deutlich redet er von dieser letzten Zeit, bevor er wiederkommt. Auch Paulus in 2. Timotheus 3, vom Verfall der Frömmigkeit, vom Abfall, der kommen muss. Dahinter steckt der Teufel, Dämonen, die zum Abfall hinführen. Der Ruf in dieser Welt nach Globalisierung wird in diesen Tagen immer lauter. Wer die Nachrichten liest, es im Fernsehen vielleicht gesehen hat, vom Verstand her scheint das einleuchtend zu sein. Denn diese Ratlosigkeit, die da ist, diese Ohnmacht, die zwingt zur Zusammenarbeit. Aber ist es der Weg Gottes mit uns Menschen? Ist es der Weg? Das ist das, was der Mensch fertigbringt ohne den Geist. Ohne Geist Gottes von oben versucht man eben alle Kräfte zu bündeln, um Ordnung wiederherzustellen. Aber wir haben gesehen, es genügen ein paar Menschen, was für ein Unheil sie anrichten können. Ratlosigkeit, Ohnmacht. Woher kommt das? Das kommt doch daher, ich will es einmal so ausdrücken, weil man diesen reformatorischen Glauben mit allen Mitteln in die Knie zwingen will. Allein die Schrift, allein Christus, allein aus Gnaden, allein durch den Glauben, das wird bekämpft in unserem christlichen Abendland. Was wird da versucht? Es wird versucht zu destabilisieren, zu entchristianisieren. Die Wahrheit darf nicht mehr gesagt werden. Diese Entchristianisierung bereitet den Boden für alle möglichen Religionen. Toleranz ist gut, aber nicht auf Kosten der Wahrheit. Das ist ganz wichtig. Religion ist der Ausdruck des Menschen. Er sagt damit, ich weiß, dass ein Gott ist. Das ist Religion. Aber jeder versucht es aus sich selber. Das ist auch Religion. Wir versuchen es durch gute Werke. So rum geht es eben nicht. Wir brauchen Christus. Christus. Wir brauchen Gnade. Wir brauchen Hilfe von außen hinein in unser Leben. Sonst gehen wir verloren. Jesus ist die Wahrheit. Wer dieses Wort verachtet, diesen Christus verachtet, der verdirbt sich selbst. Sprüche 13, 13. Und der braucht sich nicht zu wundern, wenn er ratlos wird. Der braucht sich nicht zu wundern, wenn er ohnmächtig wird. Jesaja 29, 14 sagt der Herr, dass die Weisheit seiner Weisen untergehe und der Verstand seiner Klugen verblendet werde. So wird er es tun, wenn wir mit ihm nicht mehr rechnen. Denn dann mündet alles ein in die Herrschaft des Antichristen. Diese ganze Globalisierung, so gut wie sich das anhört, es mündet ein in die Herrschaft des Antichristen, in den Kampf schlussendlich gegen Christus selbst. So schön, wie das heute auch aussieht. Wir vereinigen uns. Wir kämpfen gegen den Satan des Terrorismus. Nein, der Terrorismus ist nicht der Satan. Satan steckt hinter dem Terrorismus, das stimmt. Aber den muss man mit geistlichen Mitteln treffen. Er ist viel listiger als wir Menschen. Der Antichrist, was wird denn von dem geredet? Er ist der Widersacher. Er ist der Sohn des Verderbens. Ist der Mensch der Bosheit. Er zieht alle mit sich, um gegen Christus zu kämpfen. Im Psalm 2 lesen wir, er, der Herr, hat Jesus als König eingesetzt. Wo hat er ihn eingesetzt? In Mekka, in Medina, in Washington, in New York? Wo hat er ihn eingesetzt? Psalm 2, Vers 6, auf meinem heiligen Berg Zion hat er ihn eingesetzt. Von hier wird das Gesetz ausgehen. Darum werden wir gerichtet, darum werden die Nationen hineingezogen ins Verderben. Es ist ja schon interessant. Zumindest eines ist ja wirklich festzustellen, Gott hat den Verderber zugelassen. Bevor etwas geschieht, muss es vorüber am Throne Gottes. Sonst geschieht nichts. Das sehen wir auch im Buche Hiob. Der Satan konnte nicht einfach den Hiob zerstören. Nur so weit, wie Gott es zuließ. Es ist ja schon interessant, was sich da jetzt alles abspielt in den Vereinigten Staaten. Aber zunächst noch zu dieser Sünde der Nationen. Warum redet Gott so hart in diesen Tagen? Wir lesen das in Joel Kapitel 4, ab Vers 2, schon 1. Da ist von der Wiederherstellung Israels die Rede. Denn siehe, in den Tagen und zur selben Zeit, wann ich das Gefängnis Judas und Jerusalems wenden werde, will ich alle Heiden zusammenbringen und will sie ins Tal Josaphat hinabführen und will mit ihnen daselbst rechten wegen meines Volkes und meines Erbteils Israels, weil sie es unter die Heiden zerstreut und sich in mein Land geteilt haben und das Los um mein Volk geworfen haben und haben die Knaben um Speise gegeben und die Mägdlein um Wein verkauft und vertrunken. Und ihr von Tyros und Sidon und alle Kreise der Philister, was habt ihr mit mir zu tun? Wollt ihr mir trotzen? Wohlan, trotzet ihr mir, so will ich's euch eilend und bald wieder vergelten auf euren Kopf. Die Sünde der Nationen besteht darin, dass man das Land aufgeteilt hat unter einen jüdischen Sektor und einen palästinensischen Sektor. Das ist die Sünde der Nationen in unseren Tagen. Und darum wird der Herr zu seiner Zeit richten. Wenn wir sehen, wie schnell diese 400 Meter hohen Türme, wie die in Schutt und Asche gelegt wurden, diesen World Trade Center in New York, dann erinnert uns das an ein ganz schlimmes Geschehen in der Offenbarung Kapitel 18. Es ist unglaublich, was wir in Offenbarung 18 lesen. Also ich denke, das ist ein Schatten auf das, was einmal sein wird. In Kapitel 18, das könnt ihr einmal zu Hause lesen, da ist von Babylon die Rede, von dieser großen Stadt, die in einer Stunde zerstört wurde. Da heißt es unter anderem: Und es werden sie beweinen und sie beklagen die Könige auf Erden, die mit ihr Gehurt und Mutwillen getrieben haben, wenn sie sehen werden den Rauch von ihrem Brand und werden von Ferne stehen vor Furcht ihrer Qual und sprechen: Weh, weh, die große Stadt Babylon, die starke Stadt, in einer Stunde ist dein Gericht gekommen. Und die Kaufleute auf Erden werden weinen und Leid tragen über sie, weil ihre Ware niemand mehr kaufen wird. Es ist einfach ein Schatten auf das, was einmal sein wird. Die Kaufleute heute, sie zittern. Die Unternehmer, sie zittern. Die Aktienbörse, wir haben das alles gehört und gesehen. Ganz empfindlich wurde der Westen auch hier getroffen, im Mark getroffen, alles ist am Zittern. Es ist nur so ein kleiner Schatten. Wenn Gott einmal den Verderber zulässt, dann kommt alles ins Zittern. Was bleibt? Ich möchte jetzt da nicht näher darauf eingehen. Das ist nur ein Schatten auf das, was einmal sein wird am Ende. Wir sehen, wenn Gott eingreift, wenn die Stunde in irgendeiner Sache da ist, dann hält das niemand mehr zurück. Jona war noch die Botschaft der Güte Gottes. Aber danach kam dieser Nahum und da kam das Gericht und das Verderben. Unaufhaltsam. Ich denke, nehmen wir mit, was bleibt. Das wurde uns ja vor Augen gemalt. Was bleibt? Dieser World Trade Center, ein Menschenwerk, ein Riesenwerk, das erinnert uns ja von der Höhe her an das Streben des Menschen, der Turmbau zu Babel. Hoch und mächtig. Und die Finanziers, die da drin gearbeitet haben, zu Tausenden. Eine Konzentration. Unglaublich. Und in einer Stunde ist nichts mehr da. Was bleibt? Was lehrt es uns? Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Das nächste, eile, rette deine Seele. Ein nächstes, wir haben hier keine bleibende Stadt. Hebräer 10, 11, Abraham wartete auf die Stadt, die einen festen Grund hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Dieses himmlische Vaterland, das wartet auf uns. Offenbarung 21, 2, die heilige Stadt, das neue Jerusalem. Die Stadt bedarf keiner Sonne, heißt es, Offenbarung 21, 23. Warum? Denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie, ihre Leuchte ist das Lamm. Da wird es keinen Anschlag mehr geben. Da wird nichts Gemeines hineinkommen. Das ist ein anderer Geheimdienst. Da werden die Leute tot zusammenbrechen. Die kommen gar nicht hin an diese Heiligkeit, wie wir es gehört haben am Berg Sinai, wie der Herr das Gesetz gegeben hat. Der Herr hat gesagt, ich werde sie zerschmettern. Die Stadt Gottes, es gibt etwas Festes, aber nicht hier auf Erden. Was bleibt? Dieses jähe Entsetzen, das Verstummen, die Ohnmacht, durch den Verderber herbeigeführt. Sie kann uns auch Wunderbares lehren. Darin ist ein durch Gottes Güte, er macht einen Segen daraus. Bei seinen Kindern, nichts kann ihnen mehr schaden. Römer 8, nichts kann uns scheiden von seiner Liebe. Was ist die Frucht der Stille, wenn der Mensch mal stille wird? Ach, nur 3 Minuten still sein, der Opfergedenken ist viel zu wenig. Im Übrigen beten wir nicht für die, die gestorben sind. Die stehen vor dem Richter. Wer den Herrn Jesus nicht hatte, ist verloren. Wer ihn hatte, ist bei ihm. Wir beten für die Hinterbliebenen. Aber die Frucht der Stille. Was ist die Frucht der Stille, wenn wir darauf eingehen? Matthäus 24, 35. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Die Frucht der Stille, sein Wort ist unveränderlich. Da kann niemand was dran machen. Kein Attentat. Johannes 13, 1. Christi Liebe ist unveränderlich über den Tod hinaus. Und wenn wir heute sterben, dann sind wir bei ihm. Seine Person ist unveränderlich. Hebräer 13, nach gestern, heute und für immer. Gestern Christus, heute und für alle Ewigkeit, der Unsterblichkeit hat. Sein Priestertum ist unveränderlich. Hebräer 7, 16 bis 25, müsst ihr einmal lesen. In alle Ewigkeit ist er unser hoher Priester und tritt für uns ein. In alle Ewigkeit ist er der Gekreuzigte, das Lamm, das mit durchbohrten Händen. In alle Ewigkeit vertritt er uns. Bei ihm. Weiter, seine Verheißungen sind unveränderlich, trotz dem Toben des Feindes auch in und um Israel herum. Er kommt wieder nach Zion. Er wird auf dem Ölberg wieder erscheinen. Trotz dem Toben des Feindes, trotz der ganzen, wie alle Könige sich gegen ihn aufmachen. Seine Verheißungen sind unveränderlich. 2. Korinther 1, 20. Sie sind Ja und Amen. Der Herr selbst ist und bleibt unveränderlich. Du aber bist und bleibst. Deine Jahre werden nicht aufhören. Darum vertrauen wir doch ihm. Ihm. Vertraue ihm allein. Er ist das Fundament, er allein. Auf ihn müssen wir unser Vertrauen setzen. Es war ein Mann, Martin Rinkart. Er lebte in den Jahren 1586 bis 1649. Und dieser Mann war während des Dreißigjährigen Krieges Pastor in Ellenburg in Sachsen-Anhalt im Deutschen. Man nannte ihn den Ambrosius der evangelischen Kirche. Sein Mut und seine Tapferkeit bewährten sich während der österreichischen und schwedischen Belagerung von Ellenburg. Wie überall wütete auch dort die Pest und Rinkart musste insgesamt 4.480 Menschen seiner Gemeinde beerdigen. Das sind vielleicht so viele, wie dort ums Leben kamen in den Vereinigten Staaten. Auf Belagerung und Pest folgte dann die Hungersnot, die noch weitere Opfer forderte. Von der Liebe Christi bewogen, ging er von Haus zu Haus, um den Menschen in ihrer Not beizustehen. Sein Siegelring trug die Gravur MVSICA. Mein Vertrauen steht in Christus allein, soll das heißen. Und darauf kommt's an. Das möchte der Herr in unseren Tagen bewirken. Mein Vertrauen steht in Christus allein. Trotz unsagbarem Leid betete er jeden Tag mit seiner Familie das Dankgebet. Nun danket alle Gott, der große Dinge tut an allen Enden, der uns von Mutterleib an lebendig erhält und tut uns alles Gute. Diese Verse brachte er in Gedichtform und schenkte der Christenheit so eines der schönsten Lob- und Danklieder. Das wollen wir nachher zum Ausklang noch singen. Wir sind aufgefordert, und damit komme ich auch zum Schluss, das Gemeindegebet zu praktizieren. Es steht in 1. Timotheus 2, so ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue, bitte Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen, auch für die ganze arabische Welt, Fürbitte, für die Könige, für den saudischen König, für hier, für die Könige, für alle Obrigkeit, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Dies ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Heiland. Welcher will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen? Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gegeben hat für alle zur Erlösung, dass dies zu seiner Zeit gepredigt werde. Dazu bin ich eingesetzt als Prediger und Apostel, sagt Paulus. Ich sage die Wahrheit und lüge nicht, als Lehrer der Heiden im Glauben und in der Wahrheit. Hier ist kein Synkretismus, keine Vermischung. Hier ist keine falsche Toleranz. Es braucht die richtige Medizin. Religion, wir wissen, der Teufel und seine Dämonen, die machen Religion. Blutlose Religion, wie wir das auch im Islam sehen. Und nicht nur im Islam. Es gibt es auch auf den evangelischen Kanzeln. Es gibt ja solche Leute, die nicht glauben an das, was Jesus getan hat. Manche meinen, wir brauchen das Blut nicht. Aber warum brauchen wir es? Das Blut. Weil wir Sünder sind, weil wir einen heiligen Gott haben, der mit Sünde gar keine Gemeinschaft haben kann. Darum muss die Sünde gerichtet werden. Gott hat sie gerichtet in seinem Sohn. Er hat sein Blut fließen lassen. Des Leibes Leben ist im Blut und ich habe es euch auf den Altar gegeben. Das ist unsere Pflicht und Aufgabe, es den Menschen zu sagen. Wohl wissend mit dem Wesen, das ist das eine. Aber nicht nur mit dem Wesen, mit den guten Werken, die wir tun, sondern auch, dass wir den Mund auftun. Das ist genauso wichtig, dass wir uns nicht schämen. Für den Namen Jesu, dass wir das auch tun. Dass wir uns auch nicht verstecken jetzt hinter dem prophetischen Wort und sagen, es muss ja alles so kommen. Wir haben aktiv zu sein als Gemeinde Jesu. Wir haben Mission zu betreiben bis zum letzten Tag, bis dass er uns ruft. Mission in aller Welt. Wir sollen diese anonyme Hilfe sein für Könige, für die Obrigkeit, für die Politiker, für alle Welt. Das können nur die Christen tun, denn die wissen, um was es geht. Die wissen, woher sie kommen, wohin sie gehen. Sie wissen um ihren Auftrag. Matthäus 18, 19, 20 sagt Jesus, wahrlich, ich sage euch, wenn zwei unter euch eins werden auf Erden, warum sie bitten wollen, so soll es ihnen widerfahren von meinem Vater im Himmel. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Er möchte, dass wir beten. Ein letztes, und das ist wahrscheinlich die wichtigste Frage heute Morgen, und ich muss sie mir auch immer wieder stellen, wie ist unser Verhältnis zum Herrn Jesus? Ihm gehört alle Gewalt. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Wie ist die Verbindung zu ihm? Ist sie herzlich? Ist sie abgekühlt? Ist sie gespannt? Ist sie lau? Ist sie mäßig? Ist sie brennend? oder ist sie abgebrochen? Wollen wir doch darauf dem Herrn ganz neu die Antwort geben. Im Gedenken an Johannes 15, wo er sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Amen. Wir beten, Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort und wir danken dir, dass wir mit einstimmen dürfen in diese Fürbitte auch für die Obrigkeit, für die, die Leid tragen, dass sie auf dein Wort hören, dass deine Diener und Boten ihnen gute Ratgeber sein können. In dieser letzten Zeit, in dieser schlimmen Zeit, wir danken dir, Herr Jesus, dass du uns bewahrst vor dem Argen, vor dem Bösen. Du hast ihn besiegt, er ist gerichtet. Wir danken dir, dass dir alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist. Und so preisen wir dich, dass wir an deiner Hand, dass wir es lernen dürfen, Fürbitte zu tun, dass wir ins Mittel treten, um das Weltgeschehen zu beeinflussen in positiver Weise, in geistlicher Weise. Denn wir brauchen geistliche Waffen, um dem Feind zu begegnen. Du bist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Und du wirst einmal alles wiederherstellen. Du wirst das Böse besiegen. Und du wirst alles neu machen. Gepriesen seist du. Und so gehst du mit uns. Hab Preis und Dank dafür. Amen.
Sie hörten soeben eine Botschaft von Walter Dürr mit dem Thema Die anonyme Hilfe. Wenn es Sie innerlich angesprochen hat, Sie Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, möchten wir Sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie, betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf und dies vielleicht ganz in Ihrer Nähe, Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten und anderes mehr. Deshalb bleiben Sie dran!